Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Mittwochabend in der Credo-Sendung, das ist klassischerweise der Platz für die Radioakademie. Und vieles wird ja in diesen Tagen in unserem Programm umgeworfen, auch um diese Sendezeit, aber nicht die Radioakademie. Die gehört nämlich zum Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Ein gut zweieinhalbjähriger Kurs, wo man in umfassender Weise ausgebildet wird für das Reich Gottes, für die Evangelisation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, könnte man sagen, Azubis und dereinst werden sie mal Arbeiter bzw. Facharbeiter im Weinberg des Herrn sein. Und auch wenn derzeit die Blocktreffen, alle 3 Monate trifft man sich in Hochaltingen im Haus St. Ulrich, wenn diese Blocktreffen derzeit nicht stattfinden können, die Radioakademie findet statt. Und ganz nebenbei, die ist nicht nur etwas für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Katechistenkurses, sondern das ist für alle was, hört man im Alltag viel zu selten, was hier zur Sprache kommt. Theologisches Basiswissen wird hier vermittelt und derzeit sind wir in der Lehreinheit Altes Testament. Mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal in die Heilige Schrift, ins Alte Testament geschaut? Es lohnt sich, wie wir auch heute wieder lernen werden. Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Sie ist promovierte Alttestamentlerin und sie zeichnet verantwortlich für diese Lehreinheit Altes Testament. Heute geht es in einem ersten Teil um die Propheten Israels. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg mit Vortrag Nummer 10 in der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Schwester Dr. Theresia Mende.
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, in den kommenden 3 Wochen werden wir uns mit dem Thema Propheten im Alten Testament, Gottes Stimme in der Zeit, befassen. Vielleicht gehe ich nicht falsch in der Annahme, dass Sie mit einer gewissen Neugierde oder gar Spannung dem Thema Prophetie entgegensehen. Die Prophetie ist in der Tat ein faszinierendes, jahrtausendealtes historisches Phänomen. Aber darüber hinaus wird sie auch die Frage beschäftigen, was bedeutet Prophet sein grundsätzlich, auch für mich heute? Propheten einfach unter Wahrsager, Hellseher oder Magier zu zählen, wäre wohl eine zu platte Kategorisierung, jedenfalls was die Propheten Israels betrifft. Doch wie sind die Propheten dann zu begreifen? Als große Denker der alten Welt wie Platon und Pythagoras? Oder als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit und Herausforderer des sozialen Gewissens? Oder als religiöse Virtuosen, einsame Kämpfer gegen die Masse Andersdenkender und Helden des Gewissens? Oder als Visionäre und Charismatiker, die in grundsätzlichem Widerspruch zu Institution und Amt stehen? Oder sollte man sie lieber mit Max Weber und Ernest Renan als geschichtlich beglaubigte Demagogen, Erfinder der Pamphletliteratur, Helden des Straßentheaters, prophetische Journalisten und Fachleute für öffentliche Agitation und Propaganda bezeichnen? Prophetie präsentiert sich in der Tat für den oberflächlichen Betrachter als ein schillerndes Phänomen. Man möchte es zuweilen lieber auf sich beruhen lassen. Wäre da nicht Jesus, der sich selbst unübersehbar in die Linie der alttestamentlichen Propheten hineinstellt, so Matthäus 11,9, Lukas 7,26. Das drängt uns wie ein Stachel im Fleisch die Frage auf, wenn Jesus ein Prophet war, ja sogar mehr als ein Prophet, wie er selbst sagt, gibt es dann in der Nachfolge Jesu nicht auch heute noch Propheten? Hat Prophetie dann nicht auch mit uns zu tun? Geht sie dann nicht mich als Christen ganz persönlich an? Der Prophet Joel verheißt jedenfalls für die Endzeit, dass Gott seinen Geist auf alle Menschen ausgießen wird und alle prophetisch reden werden, so Joel 3,1-3. Wir Christen wissen, dass dies an Pfingsten wahr geworden ist und dass jeder von uns in der Firmung seinem persönlichen Pfingsten einen endzeitlichen Gottesgeist erhalten hat, der ihn zum Propheten macht. Wir alle sind in der Tat Propheten. Unter diesem Aspekt stellt sich uns nun aber umso dringlicher die Frage, was ist ein Prophet? Es ist letztlich die Frage, was bin ich als Christ? Es gibt einen ungeheuer ernüchternden Satz im alttestamentlichen Buch Jesu Sirach, der treffend auf den Punkt bringt, was Prophet sein, unabhängig von historisch bedingten Spielarten, grundsätzlich bedeutet. Dort heißt es in Kapitel 2, Vers 1, Mein Sohn, wenn du dich anschickst, dem Herrn zu dienen, mach dich auf Anfechtungen gefasst. Dienst für den Herrn und Anfechtungen sind zwei unzertrennliche Charakteristika des alttestamentlichen und neutestamentlichen Prophetseins. Warum? Das werden wir gleich sehen. Lassen wir also nun das Alte Testament selbst sprechen. Erstens, der Begriff Prophet im Alten Testament. Das Prophetentum ist für den Glauben des Alten Bundes ein so entscheidendes Phänomen, dass man gewöhnlich von der Religion Israels als einer prophetischen Religion spricht. Aber für uns Christen ist das nicht anders. Vergleicht man Jesus mit den religiösen Gruppierungen des Judentums seiner Zeit, so ähnelt er mit seiner Jüngerschar am ehesten den Propheten, die zum Teil ebenfalls Jünger um sich gesammelt hatten. Darüber hinaus hat Jesus selbst sein Schicksal und vor allem seinen auf ihn zudrängenden gewaltsamen Tod im Licht der alttestamentlichen Prophetie interpretiert und bewältigt. Zugleich sprengt freilich Jesus auch den Rahmen der alttestamentlichen Prophetie, indem er von sich selber sagt, er sei mehr als ein Prophet, Matthäus 11,9. Das deutsche Wort Prophet ist ein Lehnwort aus dem griechischen Prophetes. Prophetes korrigiert zuerst einmal die landläufige Meinung, dass der Prophet die Zukunft vorhersage, eine Art Wahrsager oder Hellseher sei. Denn die Vorsilbe pro meint nicht ein zeitliches Vorher, sondern ein offen heraus, ein vor aller Augen. Prophetes muss demnach seiner Grundbedeutung nach mit Sprecher, Verkündiger vor dem Volk wiedergegeben werden. Das dem griechischen Prophetes zugrunde liegende hebräische Wort Nabi, das dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes der Septuaginta mit Prophetes wiedergegeben wurde, meint ebenfalls den berufenen und bevollmächtigten Ausrufer des Gotteswillens. Doch das ist noch nichts spezifisch Israelitisches. Auch außerhalb Israels traten Männer auf, die, wie Texte aus Mari, Hamad und Byblos belegen, mit göttlicher Autorität ausgestattet waren. Sie spielten in der Umgebung von Königen eine bedeutende Rolle. In besonders kritischen Situationen wurden sie im staatspolitischen Interesse um ihr Urteil gebeten. Auch Israel kannte solche Gottesmänner, die Nebiim, das ist der Plural von Nabi, genannt wurden. Doch hat sich in Israel trotz der soziologischen Ähnlichkeit mit der Prophetie des Vorderen Orients ein ganz eigenes Verständnis von Prophetie entwickelt. Auf dieses möchte ich nun näher eingehen. Zweitens, die Geschichte der Propheten in Israel und ihre Botschaft in die Zeit. Die ersten großen Prophetengestalten des Alten Testamentes traten genau in dem Augenblick auf, als das Königtum sich in Israel zu konstituieren begann. Das ist kein Zufall. Das von Menschen beanspruchte und leicht zu eigenen Machtzwecken missbrauchte Königtum bedurfte einer Korrektur von Seiten des wahren Königs Jahwe. So bildeten die Propheten Israels im Unterschied zu denen des alten Orients die Opposition Gottes zum Königtum ihres Volkes. Deutlich tritt diese Opposition im Namen Jahwes zum ersten Mal in dem großen Seher Samuel zutage. Man nannte ihn später Nabi Prophet, 1 Samuel 9,9. Zunächst ist es Samuel selbst, der Saul zur Königswürde verhilft. Er salbt ihn auf Geheiß Jahwes. Aber obwohl Königsmacher, wurde Samuel doch niemals zum Parteigänger seines Herrn. Im Gegenteil, er entwickelte sich zu seinem schärfsten Kritiker, ja Widersacher, wo immer Saul dem Willen Gottes zuwiderhandelte. Und schließlich kündigte Samuel Saul im Namen Jahwes sogar die Königswürde wieder auf, da er sein Amt missbraucht hatte. Der israelitische Prophet behauptet also, ganz im Gegensatz zu den Propheten des alten Orients, in der Umgebung des Königs seine Unabhängigkeit und Freiheit. Er blieb auch jetzt Diener Jahwes und nicht des Königs und maß den König an dem gleichen Gottesrecht wie jeden seiner Volksgenossen. Damit sind wir an einem ersten Punkt angekommen, der die Prophetie Israels und in deren Folge auch die Prophetie der Christen bis heute brandaktuell macht. Prophetie ist durch alle Geschichte hindurch, wo es sich um wahre Prophetie handelt, der unbestechliche Widerspruch gegen jede menschliche Anmaßung und jedes menschliche Machtgehabe. Wir haben das in unserem Jahrhundert mehrfach erschütternd erlebt. Da, wo Menschen sich selbst zum Gesetz machen, sei es im Kollektiv eines diktatorisch menschenverachtenden Staates, sei es im Individualismus eines hedonistisch-egoistischen Lebensstils, da bricht unweigerlich das Prophetische in Juden und Christentum auf. Da tritt es in einzelnen mutigen Vertretern in eine unbequeme Opposition und fordert leidenschaftlich ja bis zur Hingabe des Lebens die Rückkehr des Menschen unter Gott. Denken wir nur an die Geschwister Scholl, an Pater Rupert Mayer und viele andere Märtyrer des Nationalsozialismus. Unter David und seinen Nachfolgern nahm die Prophetie sowohl im Südreich Juda als auch im Nordreich Israel noch stärker die Züge einer antiköniglichen Opposition im Namen Jahwes an. Das gilt für Nathan und Gad im Südreich ebenso wie für Elia und Elisha im Nordreich. Schauen wir exemplarisch auf Elia. Er trat gute 100 Jahre später als Samuel in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus unter König Achab 874 bis 853 in Israel auf. Um sein Wirken zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf die geschichtliche Entwicklung Israels zu werfen. Nachdem die israelitischen Stämme aus Ägypten kommend das Land Kanaan erobert hatten, stießen sie religiös gesehen auf eine gefährliche Herausforderung. Es war die Fruchtbarkeitsreligion des Baalskultes im Land. Diese faszinierte das aus der Wüste kommende Israel ungemein, schien sie doch offensichtlich hochmodern, den neuen kulturellen Herausforderungen der Sesshaftwerdung bestens angepasst. Und war, so fragte man sich damals, eine angemessene Inkulturation nicht das Gebot der Stunde? Immerhin ging die naturalistische Baalsverehrung ja haarscharf auf die Erfordernisse der Agrarkultur ein, die sich Israel soeben anzueignen begann. In magischen Fruchtbarkeitsriten und in orgiastischen Sexualfeiern versuchte man der Gottheit die Fruchtbarkeit des Ackerbodens, der Viehherden und der Menschen abzutrotzen. Genau diese Fruchtbarkeit brauchte Israel. So war es nicht verwunderlich, dass Israel, wie Numeri 25, Richter 6 und 8 und andere alttestamentliche Texte berichten, zunächst auf breiter Front der faszinierenden Verführungsmacht Baals erlag. Dabei war man sich in Israel durchaus nicht bewusst, dass die Hinwendung zum Baalskult Apostasie, das heißt Abfall von Jahwe, bedeutete. Der König hatte ja selbst durch die Errichtung eines Baalstempels den Weg des Synkretismus beschritten und ihn so vor seinem ganzen Volk als Weg des Erfolgs und der Zukunft legitimiert. Warum sollte dieser Weg also kein erlaubter und die Jahwe-Religion mit dem Baalskult so unvereinbar sein? In dieser Situation waren es Propheten wie Elia und später auch Hosea, die mit Scharfblick die Unvereinbarkeit von Baalskult und Jahwe-Glaube erkannten. Für sie gab es nur die Alternative, Jahwe oder Baal. Und mit dieser konfrontierten sie kompromisslos die Öffentlichkeit. So hören wir in 1. Könige 18,20 folgende von dem berühmten Gottesurteil auf dem Berg Karmel. König Achab von Israel hatte die phönizische Prinzessin Isabel geheiratet, die eine eifrige Baalsverehrerin war. Sie brachte hunderte von Baalspropheten ins Land. Doch das Gefährlichste von allem war, diese energische Frau war der eigentliche Herr im Haus. Sie beherrschte ihren Mann so vollständig, dass sie ihn sogar dazu brachte, in der Hauptstadt Samaria einen Baalstempel zu bauen, dort selbst ihren Gott Baal anzubeten und dessen Kult im ganzen Land zu fördern. So 1. Könige 16, 31-34. Da rief Elia im Namen Jahwes ganz Israel und die 450 Baalspropheten der Isabel auf dem Berg Karmel zusammen. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, ruft er dort seinem Volk entgegen. Ist Jahwe der Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. 18,21. Und dann führt er in einer dramatischen Opferfeier ein Gottesurteil für Jahwe herbei. Auf zwei Holzstößen werden zwei Stiere zum Opfern bereitgelegt, aber kein Feuer angezündet. Dann sollen beide Parteien ihren Gott anrufen. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, welches das Opfer verzehrt, der ist der wahre Gott. Nun entfalteten die Baalspriester eine schaurige Aktivität. Lassen wir den biblischen Text selber sprechen. Und sie riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag mit den Worten, Baal, erhöre uns. Aber kein Laut kam und niemand gab Antwort. Dabei hüpften sie um den Altar herum, den sie errichtet hatten. Als es Mittag geworden, da verspottete Elia sie und sagte, ruft noch lauter, er ist ja ein Gott. Vielleicht ist er in Gedanken vertieft oder beiseite gegangen oder verreist. Vielleicht schläft er gerade und muss erst aufwachen. Da riefen sie mit starker Stimme und brachten sich nach ihrem Brauch Schnittwunden mit Schwertern und Lanzen bei, bis das Blut an ihnen herabrann. Als der Mittag schon vorüber war, da kam es so weit, dass sie zu rasen begannen bis zu der Zeit, da man das Abendspeiseopfer darzubringen pflegt. Aber es war kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung zu vernehmen. 1. Könige 18, 26-29. Ganz anders dagegen Elia. In bewusster Einfachheit und Würde tritt er vor Jahwe hin, denn Gott hört nicht auf magisch-rituelle Manipulation, sondern auf schlichte, demütige Bitte eines Menschen. Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute lass es kund werden, dass du Gott bist in Israel und ich dein Knecht und dass ich dies alles auf dein Wort hingetan habe. Erhöre mich, Jahwe, erhöre mich und lass dieses Volk erkennen, dass du, Jahwe, der Gott bist und dass du ihr Herz zur Umkehr bringst. So in 18,36-37. Daraufhin fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer, frisst sogar die Steine unter dem Opfertier und leckt das Wasser im Graben auf. Nach diesem überwältigenden Beweis der Gottheit Jahwes fällt ganz Israel auf sein Angesicht nieder und bekennt tief erschüttert, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. So Vers 39. Es waren in der Geschichte Israels immer wieder jene großen prophetischen Persönlichkeiten, die mit dem ganzen Einsatz ihres Lebens und unter großen Leiden für die Erhaltung des wahren Glaubens im Gottesvolk eingetreten sind und damit Israel vor einer Selbstpreisgabe und Auflösung unter die Völker des Orients bewahrten. Damit aber sind wir auf eine prophetische Aufgabe gestoßen, die uns Christen heute, die wir ja als Getaufte und Gefirmte gleichfalls eine prophetische Sendung haben, mit demselben Nachdruck ans Herz gelegt ist wie den Propheten damals. Denn Baal ist keine primitive Naturgottheit einer längst versunkenen Kultur. Er war damals und ist heute der Gott des Materialismus, der in unserer aufgeklärten Welt ebenso fasziniert und die Massen in Bann zieht wie in der mythischen Welt des alten Orients. Auch heute bedarf es deshalb prophetischer Menschen, die den Kampf gegen den Gott des Materialismus führen. Die Armutsbewegungen in der Kirche, wie zum Beispiel die eines Franziskus oder Dominikus oder eines Charles de Foucault in unserer Zeit, sind solche prophetischen Impulse gegen Baal. Es wird sie geben, solange es die Kirche gibt. Etwa 100 Jahre nach Elia trat im 8. Jahrhundert in Israel und Juda weitere große Prophetenpersönlichkeiten auf, die uns nun auch schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben. Amos, Hosea und Jesaja. Amos war Hirte und Maulbeerfeigenzüchter aus dem judäischen Tekoa. Er wirkte aber unter König Jerobeam II. 783 bis 743, also um 750 vor Christus, im Nordreich Israel, vornehmlich am königlichen Heiligtum von Bethel. Dort kündigt er ganz in der Tradition der bisherigen prophetischen Opposition dem König wegen permanentem Amtsmissbrauch und ganz Israel wegen seiner Untreue das Gericht an. Da tritt Amasja, der Oberpriester des Heiligtums, auf den Plan. Als ein dem König ergebener Beamter kann er eine solche Opposition nicht dulden. Er verklagt Amos bei seinem Herrn und jagt ihn schließlich aus dem Land. Du Seher, schleudert er ihm verächtlich entgegen, geh, flüchte dich ins Land Juda, also auf gut Deutsch dahin, wo du herkommst. Dort ist dein Brot und dort magst du weissagen, aber in Bethel darfst du nicht mehr weissagen, denn hier ist ein königliches Heiligtum und ein königliches Haus. Amos 7, 12 bis 13. In dieser Situation tritt zum ersten Mal explizit das Berufungsbewusstsein der großen prophetischen Einzelpersönlichkeiten zutage. Zunächst weist Amos entschieden die Unterstellung zurück, ein Seher oder Prophet im Sinne Amasjas zu sein, das heißt von Berufswegen zu jenen Gruppen Propheten zu gehören, die in der Nähe königlicher Heiligtümer wirkten. Vielmehr sei er ein Hirte und Maulbeerfeigenzüchter. Doch Jahwe riss mich weg von der Herde und sagte zu mir, geh, werde zum Propheten für mein Volk. So Amos in 7,14. Auffallend ist das unbeirrbare Berufungs- und Sendungsbewusstsein dieses und aller nachfolgenden großen Propheten. Es erklärt sich, wie wir bei Amos sehen, nicht aus der Zugehörigkeit zu einem professionellen Prophetenstand, sondern allein aus der Tatsache, dass am Anfang eine ganz persönliche Berufung durch Jahwe steht. Amos berichtet nichts Näheres über diese, doch in zwei Sätzen deutet er an, dass es sich um eine überwältigende innere Begegnung mit seinem Gott handelte. Brüllt der Löwe, wer erschrickt da nicht? Spricht Jahwe, der Herr, wer wird da nicht Prophet? Sagt er in 3,8. Diese Begegnung riss ihn aus seinem bisherigen Leben heraus und lenkte seinen Weg in eine völlig andere Richtung, in eine Zukunft, in die er niemals selbst gegangen wäre. Denn als in Dienst genommener durch Jahwe war sein Weg von nun an mit Konflikten und Verfolgungen, Anfechtungen und Nöten bis zum Übermaß gesäumt. Doch was ist es des Näheren, was den König und seine Beamten an der Verkündigung des Propheten so reizt? Amos tut etwas, was zu allen Zeiten eine korrupte Führungsschicht wie die Pest hasst. Er deckt das himmelschreiende soziale Unrecht auf, für das niemand anderes verantwortlich ist als eben jene Führungsschicht. So kritisiert er die Unterdrückungspraktiken der Mächtigen, die aus lächerlichem Anlass Männer in die Schuldknechtschaft verkaufen, die skrupellose Ausbeutung der Armen und den Missbrauch des Pfandrechts. Er prangert das Luxusleben einer degenerierten Oberschicht an, die durch unerbittliches Eintreiben überhöhter Pacht und Steuern ihr sittenloses Leben finanziert. Ihnen allen sagt er mit schockierenden Worten im Namen Jahwes das Gericht an, so zum Beispiel in 4,1-3. Hört dieses Wort, ihr Baschans Kühe auf dem Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen zertretet. Geschworen hat Jahwe, der Herr, bei seiner Heiligkeit. Seht, es kommen Tage über euch, wo man euch mit Angelhaken fortschleppt und was von euch übrig bleibt mit Fischerhaken. Durch die Breschen werdet ihr ausziehen, eine nach der anderen, und werdet fortgeführt zum Hermon hin, spricht Jahwe. Und in 3,12 spricht Amos über die Totalität des Gerichtes folgende Worte. Also spricht Jahwe, wie der Hirt aus dem Rachen des Löwen ein paar Beine oder ein Ohrläppchen rettet, so werden die Söhne Israels gerettet werden, die zu Samaria sitzen, in der Ecke des Divans und auf den Polstern des Bettes. Also, sie werden, wenn sie sich nicht ändern, überhaupt nicht gerettet, denn Beine und Ohrläppchen sind nur traurige Zeugen der totalen Vernichtung. An anderen Stellen schildert Amos in schaurigen Visionen, wie furchtbare Katastrophen über Israel hereinbrechen, Heuschreckenplagen, Dürre, Krieg, Zerstörung und Morden. So in 6-9. Man kann sich fragen, ob diese Gerichtsankündigungen des Propheten Amos nicht jedes anständige Maß sprengen. Aber wo ist überhaupt ein Maß anständig, wenn es um die Aufdeckung und Wiedergutmachung so schamloser Menschenverachtung geht? Darüber hinaus gibt es für den Propheten noch zwei weitere Gründe, weshalb ihm die Missstände im Volk so unerträglich wurden. Da ist zum einen die Tatsache, dass diese Missstände die Verfassung Israels als Gottesvolk grundsätzlich in Frage stellten. Man hatte in Israel eine Rechts- und Sozialordnung geschaffen, deren oberstes Ziel es war, die bei der Befreiung aus Ägypten von Jahwe geschenkte Freiheit auch in Zukunft für jeden einzelnen Israeliten zu bewahren. Doch der König und seine Beamten taten genau das Gegenteil. Sie raubten den Einzelnen ihre Freiheit wieder, unterdrückten sie und beuteten sie aus. So konnte Amos im König und seinen Beamten nur den wiedererstandenen Pharao samt seinen Helfern sehen, die Israel erneut in die Sklaverei Ägyptens zurückführen. Der zweite Grund, weshalb Amos die Missstände im Volk so unerträglich wurden, ist das Wissen des Propheten, dass Israel nicht irgendein Volk, sondern Gottes Volk ist, sein auserwähltes und besonders geliebtes Volk. Deshalb, so sagt Amos in 3,2, weil Israel von Jahwe so viel empfangen hat, kommt ihm auch eine größere Verantwortung zu. Und im Falle, dass es sie nicht wahrnimmt, muss es mit einer härteren Strafe rechnen. Nur euch habe ich erkannt, das heißt geliebt und auserwählt, aus allen Völkern der Erde. Darum suche ich heim an euch alle eure Missetaten. Wo Menschen derart skrupellos mit ihren Mitmenschen umgehen, wie die Mächtigen Israels, die Amos anklagt, wo sie so bedenkenlos andere übers Ohr hauen und von ihrem Elend sich nicht rühren lassen, da ist jeder Gottesdienst, jedes Gebet und jedes Opfer sinnlos. Mag es auch noch so großartig und feierlich sein, es ist eine einzige Heuchelei. Jahwe lehnt deshalb den Tempelgottesdienst Israels kompromisslos ab. So in Amos 5,21-23. Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie. Eure Feiern kann ich nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben. Und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder. Dein Hafenspiel will ich nicht hören. So Vers 21-23. Stattdessen kündigt er ihnen den Tag Jahwes an, Amos 5,18-20. In den frühen Glaubenstraditionen Israels galt dieser Tag als ein Tag der Rettung. Wenn Israel in Not geraten war, wenn seine Feinde es bedrängten, dann sehnte es den Tag Jahwes herbei. Das ist der Tag, an dem Jahwe machtvoll erschien und sein Volk aus der Gewalt seiner Feinde befreite. Doch nun muss Amos warnen: Wehe denen, die den Tag Jahwes herbeisehnen. Was soll euch der Tag Jahwes? 5,18. Denn Israel war inzwischen selbst zum Feind seines Gottes geworden. Der Zorn Jahwes musste sich also jetzt gegen sein eigenes Volk richten. Der Tag Jahwes, so Amos, Finsternis ist er für euch und nicht Licht. Dunkel ist er und kein Glanz leuchtet über ihm. 5,18 und 20. So dunkel und furchtbar aber der Tag Jahwes für Israel auch ist, so steht in seinem Mittelpunkt doch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott von Angesicht zu Angesicht. Diese Begegnung ist schmerzhaft, ja, sie ist umso schmerzhafter, je größer die verletzte Liebe auf Seiten Gottes ist. Doch zugleich liegt in ihr auch eine große Verheißung. Es ist ja kein unbestimmtes Fatum, kein mitleidloser Schicksalsschlag, der Israel trifft, sondern es ist Gott selbst, der aus Liebe Leidende und aus Liebe Strafende, dem es begegnet. Gericht ist demnach, das macht die Rede vom Tag Jahwes deutlich, nie ein Verlassenwerden von Gott. Gott lässt den einmal Erwählten nicht mehr fallen. Es ist vielmehr intensivste Begegnung bis zum schmerzvollen Zusammenprall mit Gott, der um uns ringt, weil er uns nicht fallen lassen kann, sondern weil er uns liebt. So ist das Gericht dichteste Nähe, ein regelrechtes Zusammengeraten Gottes mit dem Menschen. Aber gerade darin und nur darin liegt die einmalige Chance des Menschen, sein Heil. Kurz nach Amos trat gleichfalls im Nordreich Israel der Prophet Hosea auf. Ihm war eine längere Wirkungsdauer beschieden als seinem Vorgänger. Um 750 vor Christus unter Jerobeam II. Berufen, begleitete er die Geschicke seines Volkes fast 30 Jahre lang bis in den Untergang des Nordreiches in der Katastrophe von 521 vor Christus. Gleich zu Beginn des Buches wird der Leser mit einem scheinbar absurden Befehl Jahwes an seinen Propheten konfrontiert. Hosea soll eine Hure heiraten und mit ihr Hurenkinder zeugen. Widerspruchslos erfüllt Hosea den Willen Jahwes und gibt seinen Kindern auf dessen Geheiß Symbolnamen. Es sind allesamt Unheilsnamen, mit denen Jahwe Israel das Gericht ankündigt. Das erste Kind soll Jisrael heißen, denn nur kurze Zeit, spricht Jahwe, und ich werde die Blutschuld von Jisrael am Hause Jehu, so der Name der Dynastie Jerobeams im Nordreich, rächen. Hosea 1,4. Das zweite Kind soll kein Erbarmen heißen, denn von jetzt an habe ich kein Erbarmen mehr mit dem Haus Israel. Hosea 1,6. Und das dritte Kind soll nicht mein Volk heißen, denn ihr, Israel, seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr euer Gott. Hosea 1,9. Es mag uns heute moralisch anstößig erscheinen, dass Gott solches von seinem Propheten verlangt. Man hat deshalb in der Bibelauslegung immer wieder die Frage gestellt, ob Hosea wirklich eine Hure geheiratet und seinen Kindern Unheilsnamen gegeben hat, oder ob es sich nur um eine allegorische, das ist bildliche Redeweise handelt. Doch wenn wir bedenken, welchen Sinn prophetische Zeichenhandlungen im Alten Testament besitzen, und um eine solche Zeichenhandlung handelt es sich hier bei der Ehe Hoseas mit einer Hure, dann können wir die Realität dieser Hurenehe nicht bezweifeln. Welche Bedeutung haben Zeichenhandlungen im Alten Testament? Sie sind auf jeden Fall mehr als Symbole. Sie besitzen einen quasi sakramentalen Charakter. Das heißt, in ihnen beginnt sie schon als reale Wirklichkeit zu vollziehen, was sie ankündigen. Wenn zum Beispiel Achia von Shiloh seinen Mantel zerreißt und 10 Teile davon Jerobeam gibt, dann zeichnet sich hier schon die Teilung Israels in ein Nordreich mit 10 Stämmen und in ein Südreich mit 2 Stämmen ab. Oder wenn Jeremia nicht heiraten darf, Jeremia 16,2, einen Topf am Scherbentor zerschmettert, Jeremia 19, oder mit einem Ochsenjoch auf dem Nacken herumläuft, Jeremia 27, dann sind dies Handlungen, die schon die Zerschlagung Jerusalems durch die Großmacht der Babylonier und die damit verbundene Versklavung der Bevölkerung abzeichnet. Oder wenn Ezechiel tagelang auf der linken und tagelang auf der rechten Seite liegt, um die Schuld des Hauses Israel und des Hauses Juda zu tragen, Ezechiel 4. Wenn seine Frau ihm genommen wird und er keine Trauerklage halten darf, Ezechiel 24,15 folgende. Dann ist all das nicht nur eine didaktisch geschickte Verbildlichung der Botschaft, sondern schon realer Beginn des in der Botschaft angekündigten, dass nämlich Gott die Schuld seines Volkes trägt und er um die, die in Gefangenschaft und Tod geraten sind, abgrundtief trauert. Der Prophet ist in diesem Geschehen also nicht nur der Verkünder, sondern die Verkündigung in persona. Er ist aufgefordert, nicht nur seine Redekunst, sondern seine ganze Person, Geist, Seele und Leib, in die Gottesbotschaft hineinzugeben. So verkündet er sie nicht nur, sondern er erleidet sie auch. Sie wird sozusagen Fleisch in ihm, wie schließlich aber noch einmal auf eine ganz neue Weise das Wort Gottes in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Doch was ist es nun, was Hosea mit der Heirat einer Hure, mit der Zeugung von Hurenkindern und schließlich mit deren Symbolnamen verkündet, erleidet und verkörpert? Um das zu verstehen, müssen wir wieder einen Blick auf die geschichtlichen Vorgänge jener Zeit werfen. Als Hosea seine prophetische Wirksamkeit begann, schrieb man das Jahr 750 vor Christus. König Jerobeam II., 787 bis 747 vor Christus, eine der kraftvollsten und politisch eindrucksvollsten Persönlichkeiten auf dem Thron des Nordreiches, regierte nun schon seit 33 Jahren. Klug und mutig hatte er eine Schwächeperiode der sonst so bedrohlichen Großmacht Assur ausgenutzt, während nämlich Assur gerade aufgrund innerdynastischer Kämpfe mit sich selbst beschäftigt war und hatte sein Land zu höchster Blüte geführt. Außenpolitisch lebte Israel in Frieden. Ja, vermochte seinen Einflussbereich sogar wieder auf nahezu salomonische Ausmaße zurückzuführen. Innenpolitisch herrschte ein satter Wohlstand und eine beachtliche wirtschaftliche Blüte. Doch nur der oberflächliche Beobachter ließ sich von jenem Glanz vermeintlichen Friedens und Wohlstandes täuschen. Der Wurm nagte schon an der Wurzel des prachtvollen Baumes und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sein verheerendes Zerstörungswerk offenbar würde. Die Propheten Amos und Hosea legten deshalb unerbittlich den Finger auf die Wunde. Amos griff mehr die morschen sozialpolitischen Fundamente an, wir sprachen schon darüber, Hosea hingegen die religiöse Dekadenz, die dafür verantwortlich war. Doch worin bestand jene Dekadenz? Was Hosea in diesem Punkt zu sagen hat, ist auch für uns heute hochaktuell. Rein äußerlich gesehen musste Hosea eine weit verbreitete Sattheit bis zum Überdruss zur Kenntnis nehmen und damit einhergehend eine oft quälende Unfähigkeit für das Religiöse. Wer, der heute in der Seelsorge tätig ist, könnte hier nicht Parallelen entdecken. Und auch die Gründe dafür sind ähnlich. Der Glaube Israels hatte in der langen politischen und sozialen Blütezeit unter Jerobeam II. Seine prägende Kraft sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben eingebüßt. Israel war vom Gottesvolk zu einem profanisierten und säkularisierten Gemeinwesen heruntergekommen. Die tiefer liegenden Wurzeln hierfür sah Hosea in der verführerischen Kraft von Wohlstand und Reichtum, deren demoralisierendem Sog Israel in fruchtbarem Land Kanaan nicht widerstehen konnte. Treffend illustriert er dies in 13, 5 bis 6. Jahwe spricht dort zu Israel: Ich weidete sie in der Wüste, im Land der Dürre. Ich weidete sie, und sie wurden satt. Satt geworden wurde ihr Herz hochmütig, und sie vergaßen mich. Und noch drastischer spricht ein zur gleichen Zeit unter dem Einfluss Hoseas entstandener Text in Deuteronomium 32, 12 und 15. Der Herr allein hat Jakob geleitet. Gemeint ist die Führung Israels durch die Wüste Ägyptens ins Land Kanaan. Kein fremder Gott stand ihm zur Seite. Doch Jakob aß und wurde satt. Jeschurun wurde fett und bockte. Ja, fett und voll und feist bist du geworden. Da stieß er den Gott von sich, der ihn geformt hatte, und hielt den Fels Jahwe für dumm, der ihn gerettet hatte. Solche Kritik von Seiten Hoseas und der von ihm beeinflussten prophetischen Kreise hat nichts zu tun mit dem ängstlichen Gebaren eines Säuerlings oder gar mit dem verkrampften Verhältnis eines Moralisten zur frohen und schönen Seite des Lebens. Es geht nicht um die Verachtung der guten Schöpfungsgaben Gottes, sondern um die Tatsache, dass der Mensch sich ihrer nicht gewachsen zeigt, dass er sie loslöst von ihrem Geber, sie sich eigenmächtig und um jeden Preis erzwingt, sie verabsolutiert und sich ihnen ausliefert, als wären sie sein Gott. Im Israel zur Zeit Hoseas hatte dieses falsche Verhältnis des Volkes zu Wohlstand und Reichtum einen ganz konkreten Hintergrund, den Baalskult im Land Kanaan, den Israel mit dem Glauben an Jahwe zu verbinden versuchte. Wir sagten schon, in vielen magischen Riten und nicht zuletzt in ausschweifender kultischer Prostitution beschwörte man die Baalsgötter, um ihnen Fruchtbarkeit und damit Reichtum abzuringen. Es scheint eine Urversuchung des Menschen zu sein, sich Wohlstand und Reichtum auf eigene Faust sichern zu wollen, statt sie aus der Hand Gottes entgegenzunehmen. So kam es zu einer schleichenden Aushöhlung des Glaubens und der lebendigen Beziehung zu Jahwe. Spürbar wurde jene Brüchigkeit des Glaubens jedoch erst Jahrzehnte später, nach dem Tod des großen Königs Jerobeam. Nun jagte innenpolitisch ein Königsmord den anderen. Außenpolitisch erhob sich das wiedererstarkte Assur zu einer fürchterlichen Bedrohung. Nachdem 745 vor Christus der machthungrige Eroberer Tiglath-Pileser III. In Assur die Macht an sich gerissen hatte, stand er schon zwei Jahre später mit einem riesigen Heer vor den Toren Nordisraels und machte das Land mit anderen Kleinstaaten Palästinas zu einem tributpflichtigen Vasallen. Dem Nordreich Israel fuhr der blanke Schrecken in die Glieder. In der nun folgenden Zeit des politischen Niedergangs, der wahnwitzigen Aufstände gegen Assur, der Rachefeldzüge der assyrischen Großkönige, der Verwüstungen des Landes, der Belagerung Samarias und schließlich des Untergangs des Reiches 721 vor Christus, war Israel nicht nur politisch, sondern auch religiös kraftlos geworden. Es hatte sich all die Jahre an die Baalsgötter verkauft, doch diese konnten es nun nicht retten. So brachte es in seiner Panik und Todesangst vor den heranrückenden Assyrern nicht mehr die religiöse Kraft auf, die aussichtslose Lage im Vertrauen auf Jahwes Rettermacht zu meistern. Es blähte stattdessen den mit heidnischen Praktiken durchsetzten Jahwe-Baalskult noch mehr auf, bis hin zu einer magisch beschwörenden Betriebsamkeit, um sich Rettung von Baal Jahwe zu erzwingen. Eine Unterscheidung von Gott und Götze war ihm gar nicht mehr möglich. In diese aussichtslose Notlage hinein wird der Prophet Hosea gesandt, um Israel nicht nur mit Worten, sondern auch mit seiner Person und seinem Lebensschicksal die Augen für seine entsetzliche Perversion zu öffnen. Die absurde Ehe Hoseas mit einer Hure soll dabei die ganze Absurdität des Verhältnisses zwischen Jahwe und Israel offenbaren. Wie ein Ehemann an seine Frau, So hatte Jahwe sich in Liebe unauflöslich an Israel gebunden. Doch Israel war von Uranfang an eine Hure, die auch nach der Bindung an ihren Ehemann Jahwe nichts Begierigeres tat, als sich fremden Männern an den Hals zu werfen, also den Balen Kanaans, so in Hosea 1,2, 11,2 und öfters. Mit dieser Verkündigung bricht etwas unerhört Neues, ja geradezu Revolutionäres im Gottesbild des Alten Testamentes auf. Etwas, das das Buch Hosea buchstäblich zum Evangelium des Alten Testamentes macht. Es ist die Erkenntnis, dass Gott Israel aus Liebe erwählt und sich für immer und unauflöslich an dieses Volk gebunden hat, obwohl er wusste, dass Israel von Anfang an eine Dirne war und in alle Zukunft bleiben wird. Wie Hosea wissend eine solch untreue Frau heiraten und den damit verbundenen Schmerz auf sich nehmen muss, so hat Jahwe wissend sich an das untreue Israel gebunden und den damit verbundenen Schmerz um der Liebe willen auf sich genommen. Geh, spricht Jahwe zu Hosea 3,1, und liebe eine Frau, die einen anderen liebt und die Ehe bricht, wie Jahwe die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden. Der Kern der Botschaft Hoseas bereitet demnach schon unmittelbar die neutestamentliche Gottesoffenbarung vor, wie sie sich im Kreuzestod Jesu vollends enthüllt. Gott steht zum Menschen, nicht wie der Herr zum Sklaven, sondern wie der Mann zu seiner geliebten Frau, entschlossen um jeden Preis seine Liebe zum Menschen zu bewahren, obwohl er um seine fortgesetzte Untreue weiß. Der Preis ist allerdings, das hat schon Hosea am eigenen Leib erfahren müssen, ein sehr hoher, ein Ringen und Leiden Gottes um den Menschen bis zum Äußersten, im Neuen Testament schließlich bis zum Tod Jesu am Kreuz. Schon im Buch Hosea kommt dieses Ringen und Leiden Gottes um den Menschen auf erschütternde Weise zum Ausdruck. In 11,1-4 erinnert Jahwe zunächst an seine Liebe zu Israel, aber auch an seine Enttäuschung. Als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich mein Kind. Aber je mehr ich sie rief, desto mehr wandten sie sich von mir ab. Sie opferten den Balen, den Götzenbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und doch habe ich Ephraim das Gehen gelehrt, habe es auf meine Arme genommen. Aber sie erkannte nicht, dass ich sie hegte. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich war wie einer, der einen Säugling an seine Wange hebt. Ich beugte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Dann bricht sich die enttäuschte Liebe in einer furchtbaren Gerichtsandrohung Bahn. Zum Lande Ägypten wird es zurückkehren und Assur wird sein König sein, weil sie sich nicht bekehren wollten. Das Schwert wird wüten in seinen Städten und vertilgen seine Kinder, es wird fressen in seinen Burgen. So 11,5-6. Doch kaum ist die Gerichtsandrohung ausgesprochen, da regt sich ein erschütterndes Mitleid im Herzen Gottes. Aber mein Volk ist krank an seinem Abfall, zum Baal rufen sie, doch der hebt sie nicht auf. 11,7. Und schließlich siegt nach einem dramatischen, leidvollen Kampf, bei dem der Schmerz im Herzen Gottes das Oberste zu unterst kehrt, die Liebe über den gerechten Zorn. So heißt es in 11,8-9. Wie könnte ich von dir lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich von dir lassen, gleich Adma, dich gleichstellen, Zeboim? Mein Herz kehrt sich um in mir und zugleich regt sich mein Mitleid. Nicht will ich tun, was die Glut meines Zornes mir eingibt, nicht Ephraim wieder verderben. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Ich liebe es, nicht zu verderben. Wir müssen uns einmal klar machen, was eine solche kühne Rede vom Kampf oder Krieg im Herzen Gottes für uns Menschen im Letzten bedeutet. Ein Krieg hinterlässt immer einen Sieger und einen Besiegten. Und nicht zuletzt ein Schlachtfeld, auf dem es aus 1000 Wunden blutet. Gott, so will Hosea hier sagen, und das ist geradezu revolutionär im Alten Testament, Gott ist nicht nur der Sieger in diesem Kampf, sondern menschlich gesprochen auch der Besiegte. Besiegt von seiner eigenen Liebe zu seinem Volk. Und sein Herz ist jenes entsetzliche Schlachtfeld, auf dem sich Enttäuschung und gerechter Zorn mit Liebe und Erbarmen einen erbitterten Kampf liefern. Seine Liebe fließt uns also, das ist wichtig für uns zu wissen, weil wir heute manchmal so leichthin von der Liebe Gottes oder dem lieben Gott sprechen. Seine Liebe fließt uns also nicht einfach nur aus der Fülle eines freudig überquellenden Herzens entgegen, sondern, wo sie auf den Sünder stößt, aus den Wunden eines von Selbstüberwindung und Selbstentäußerung schmerzlich umgestülpten Herzens. Der Preis der Liebe Gottes zu Menschen ist sein leidendes und, wie wir Christen heute wissen, sein in der Tat am Kreuz verwundetes Herz. Die Herz-Jesu-Verehrung der Kirche ist demnach, wenn wir sie ernst nehmen, nicht ein frommes Relikt aus dem Mittelalter, sondern die Achtung vor einer der tiefsten biblischen Gottesoffenbarungen, deren Wurzeln bis in die frühe Prophetie des Alten Testamentes hinabreichen. Spätere Ergänzer des Hosea-Buches fügten, von dieser Gotteserkenntnis geleitet, Texte in das Hosea-Buch ein, die von einer erneuten, nun endzeitlich vollendeten Liebeszuwendung Gottes zu Menschen sprechen, so zum Beispiel in 2,16 folgende. Darum, siehe, will ich sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. An jenem Tag wird's geschehen, spricht Jahweh, da wird sie mich nennen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Dann wirst du mir angetraut auf immer, angetraut in Gerechtigkeit und Recht, in Liebe und Erbarmen. Die frühe Tradition der Kirche hat diesen letzten Vers auf das Verhältnis von Christus und seiner Kirche angewandt. Die Kirche, das neue Gottesvolk, ist die geliebte Braut Christi. Wir stehen also für alle Zeiten in einem unkündbaren Verhältnis innigster Liebe zu Gott.
Das war Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Sie gestaltet die Lehreinheit Altes Testament beim Hochaltinger Katechistenkurs. Diesen Vortrag, wie auch alle anderen Vorträge, können Sie in der Mediathek von Radio Horeb abrufen. Stichwort Katechistenkurs. Und wenn Sie dann schon auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App sind, werfen Sie unbedingt noch einen Blick in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie zwei Links. Zum einen nach Hochaltingen zum Haus St. Ulrich und in diesen Tagen auch eine dringende Empfehlung zum Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Auf der Website des Instituts für Neuevangelisierung in Augsburg gibt es eine eigene Seite Geistliche Hilfen in der Corona-Zeit. Viele geistliche und praktische Tipps und Anregungen, wie man diese Zeit geistlich nutzen kann, lassen sich das nicht entgehen. Und noch ein Hinweis, in der kommenden Woche wird auf der Website des Instituts für Neuevangelisierung in Augsburg auch eine Exerzitienreihe angeboten, tägliche Exerzitienvorträge mit Hilfen und Übungen, wie man die Kar- und Ostertage in dieser Ausnahmesituation gut und mindestens genauso intensiv wie in Anführungszeichen normalen Zeiten geistlich verbringen kann. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Danke, dass Sie uns auch in diesen schwierigen und so unsicheren Zeiten nicht vergessen, dass Sie so großherzig sind und für uns beten und auch für uns spenden. Für alle, die das noch nicht wissen, Radio Horeb und Radio Maria sind ausschließlich spendenfinanziert. Es gibt keinerlei sonstige materielle, finanzielle Mittel, dass es also dieses Radio überhaupt gibt, dass wir hier in dieser Weise miteinander und füreinander da sein können. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Spenden und natürlich an erster Stelle muss das genannt werden, Ihren Gebeten. Danke allen für Ihre geistliche und materielle Unterstützung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.